Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die Vertreter der G20-Staaten treffen sich derzeit in der indischen Hauptstadt Delhi. Indien nutzt das Treffen, um sich als eine der künftigen Führungsmächte auf der Welt zu präsentieren. Was zunächst unklar war, ob es eine gemeinsame Erklärung aller Staaten zum Ukraine-Krieg geben würde. Darüber konnte ich vor unserer Sendung mit unserem Korrespondenten Stefan Detjen sprechen, der den Bundeskanzler auf seiner Reise begleitet. Und wir haben es gehört, es gibt eine gemeinsame Erklärung.
Ja, das ist in der Tat so überraschend, weil viele gesagt haben, möglicherweise wird es auf diesem Gipfel keine gemeinsame Abschlusserklärung aller Teilnehmerstaaten des G20-Gipfels geben. Das Streitthema war auch auf diesem Gipfel wieder der russische Krieg gegen die Ukraine. Da gab es ja eine Messlatte, nämlich die Abschlusserklärung des letzten G20-Gipfels in Indonesien auf Bali, die sich so lesen ließ, dass die G20 diesen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine doch weitgehend, fast einhellig verurteilen. Aufs Schärfste, so hieß es damals, verurteilten die Mehrheit der G20 diesen Krieg. Es war relativ klar, dass man an diese Deutlichkeit der, wie es in der diplomatischen Ausdrucksweise heißt, Sprache von Bali nicht mehr herankommen werde. Aber es ist eben gelungen, eine gemeinsame Erklärung zu verabschieden. Da wird der Krieg in der Ukraine auch erwähnt. Gleich am Anfang heißt es da dann in einer allgemeineren Form, dass man in Übereinstimmung mit der UN-Charta feststelle, dass kein Staat gegen einen anderen Gewalt anwenden dürfe oder Gebiete eines anderen Staates erobern dürfe oder gegen die territoriale Integrität, die Souveränität oder politische Unabhängigkeit eines anderen Staates vorgehen dürfe. Olaf Scholz hat das dann als einen Erfolg dieses Gipfels gewürdigt.
Und deshalb ist es wichtig, dass erneut hier klare Worte gefunden worden sind, die deutlich machen, dass die territoriale Integrität eines Staates wie der Ukraine nicht einfach mit Gewalt des Nachbarn in Frage gestellt werden kann.
Also erneut klare Worte, da muss man dann eben hinzufügen, so klar, so deutlich, wie sie es vor einem Jahr waren, sind sie dieses Mal nicht mehr. Und Olaf Scholz fügt hier natürlich ein Wort ein, dass man in der Erklärung, jedenfalls in dem konkreten Zusammenhang, den Scholz hier zitiert, nur zwischen den Zeilen lesen kann, nämlich Ukraine. Aber es ist doch relativ klar, dass sich diese grundsätzlichen Feststellungen, die die G20 hier machen, eben auch auf die Ukraine beziehen und auch auf diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine anwenden lassen.
Der Kanzler hat sich zufrieden gezeigt, aber wahrscheinlich mehr gezeigt, als es eigentlich ist. Denn Russland war ja auch zufrieden, indem es diese Erklärung als ausgewogen bezeichnet hat. Wer hat da gewonnen?
Naja, es ist eine typische Kompromisserklärung und wenn man fragt, wer hat gewonnen, naja, es ist ein diplomatischer Erfolg der indischen Ratspräsidentschaft, die hier auch deutlich macht, dass sie sich absetzt, dass sie hier den ganz eigenen Gipfel gemacht, der eben, wie es der indische Außenminister Jaishankar sagte, eben nicht mehr Bali ist.
I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi.
Also Bali war Bali und jetzt sind wir hier in Neu-Delhi, sagt der indische Außenminister. Und der Sherpa, also der Verhandlungsführer der indischen Präsidentschaft, erklärte dann auch, welche anderen Staaten bei dieser Kompromissfindung eine ganz besondere Rolle gespielt haben. Nämlich, so sagt es Amitav Kant, der Sherpa des indischen Präsidenten, die Staaten des globalen Südens.
On the Russia-Ukraine crisis, India worked very closely with Brazil, South Africa and Indonesia.
Also Brasilien, Südafrika und Indonesien, sagt Amitav Kant, waren es, die besonders dazu beigetragen haben, mit der indischen Präsidentschaft diese Formulierung zum Krieg gegen die Ukraine zu finden.
Da zeichnet sich ja durchaus etwas ab, was neulich auf dem BRICS-Gipfel schon spürbar oder sichtbar war. Der globale Süden, auch wenn es sich dabei um vermeintlich westliche Staaten handelt, der tanzt nicht mehr so nach der Pfeife des globalen westlichen Nordens, also der Vereinigten Staaten und Europas. Kann man das so zusammenfassen, auch nach Ihren Eindrücken in Delhi?
Absolut, das ist die große Entwicklung unserer Zeit, die sich auch auf diesem Gipfel wieder manifestiert, in dieser Abschlusserklärung, in der selbstbewussten Rolle, die Indien, Indonesien als das Vorgängerland in der Ratspräsidentschaft, dann Brasilien als das nächste Präsidentschaftsland der G20 hier spielen. Das sind Länder, die sehr selbstbewusst auftreten, aber eben auch anerkannt werden von den Staaten des Westens. Das sehen wir ja auch nicht erst auf diesem Gipfel. Das ist, wenn wir nach Deutschland schauen, eine der Leitlinien der Kanzlerschaft von Olaf Scholz, den Ländern des globalen Südens, ganz besonders den ehemalig kolonial beherrschten Ländern, auf Augenhöhe, wie es Olaf Scholz immer wieder betont, gegenüberzutreten.
Herr Dittjen, worauf konnten sich die G20-Staaten denn beim Thema Klimaschutz einigen?
Auch das ist bei diesem Gipfel wieder ein eigenes Kapitel in der Abschlusserklärung. Und da haben wir jetzt die ersten Reaktionen auf von Umweltschutzverbänden, die sich da enttäuscht zeigen. Die G20, so ist es aus deren Wahrnehmung, hätten sich auf strengere Ziele, strengere Vorgaben zur Reduzierung der Erderwärmung und des CO2-Ausstoßes verpflichten sollen. Was die G20 getan haben, ist, neue Ziele zu definieren für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Man will den Verbrauch erneuerbarer Energien, die Produktion erneuerbarer Energien in absehbarer Zeit verdreifachen. Wichtig in diesem Zusammenhang auch, dass die reichen Industriestaaten des Westens, die Länder des globalen Südens, die Schwellenländer, die aufstrebenden Länder dabei verstärkt mit Finanzhilfen unterstützen wollen, etwa durch eine Stärkung der Rolle der Weltbank. Auch Deutschland, die Bundesregierung, will dazu ein sogenanntes Hybridkapital, eine besondere Form von Anleihefonds in Höhe von 305 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Und die sollen dann durch die Hebelwirkungen der Weltbank in Milliardensummen münden, die dann zur Unterstützung des globalen Südens bei der Energietransformation, bei der Anpassung an den Klimawandel verwendet werden können.
Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Stefan Dethjen vom G20-Gipfel in Neu-Delhi.